Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Christliche Fundamentalisten regieren Amerika, eine künstliche Intelligenz Europa. Diese gar nicht nach Spielplatz klingende Welt beschreibt der Schweizer Autor Reda El Arbi in seinem Roman Asimovs Kindergarten. Johanna van Gogh-Bonger war die Frau, der wir verdanken, dass Vincent van Goghs Kunst für die Nachwelt erschlossen wurde. Aber ihr Beitrag zur Kunstgeschichte wurde bisher wenig gewürdigt. Deshalb widmet ihr der Kunsthistoriker Hans Löten nun eine Biografie. Und noch eine Frau gilt es im heutigen Büchermarkt neu zu entdecken. Alle 10 Jahre veröffentlicht die britische Zeitschrift Sight & Sound eine Liste der 100 besten Filme aller Zeiten. Vor 3 Jahren gab es auf dieser renommierten Liste eine Überraschung. Nicht mehr Alfred Hitchcocks Vertigo landete auf Platz 1, sondern der Film Jeanne Dielman der belgischen Regisseurin Chantal Ackermann. Was auch immer man von solchen Rankings halten mag, jedenfalls machte erst diese Nachricht Chantal Ackermanns Filme auch bei einem jüngeren Publikum bekannt, tragischerweise posthum. Sie nahm sich 2015 das Leben. Was bei uns ebenfalls wenig bekannt ist, Chantal Ackermann hat auch Bücher geschrieben. 2 davon sind nun auf Deutsch zu entdecken im Diaphanes Verlag. Meine Mutter lacht hieß der erste autobiografisch grundierte Roman und jetzt neu erschienen Eine Familie in Brüssel. Nora Karches stellt ihn vor und fragt:
Was tun, denken, fühlen Menschen, die wir lieben, in unserer Abwesenheit? Es gibt ein Buch, in dem die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth diese Frage stellt und ihre Protagonistin darüber fantasieren lässt, wie ihr kleiner Sohn Kai die Tage verbringt, während sie am Schreibtisch sitzt. Chantal Ackermann versucht in Eine Familie in Brüssel etwas ganz Ähnliches. Sie erzählt, was ihre eigene Mutter denkt, was sie fühlt, während sie, die Tochter, im Ausland lebt, genauer in Ménilmontant, einem Stadtteil von Paris. Und dass dieses Experiment in der Ich-Perspektive gelingt, das liegt vor allem an der großen Empathie, mit der Chantal Ackermann sich in ihre Mutter hineinversetzt.
Meine Tochter in Ménilmontant, sage ich immer, in dem Moment, wo ich deine Stimme am Telefon sagen höre, es geht gut, höre ich, ob es dir gut geht. Du sagst immer, es geht gut, wenn ich frage, wie es dir geht. Aber du sagst es so zerstreut, dass ich weiß, dass du an etwas anderes denkst. Und immer sagst du nach kurzer Zeit, ich muss Schluss machen. Wenn du sagst, ich muss mir etwas zu essen machen, dann geht es mir gut und ich habe sogar Appetit. Aber wenn du nichts sagst und nur sagst, ich muss Schluss machen, ohne etwas dazu, dann sitze ich da und denke an dich. Oder besser gesagt, ich denke nicht und sitze da, als würde etwas fehlen. Und es fehlt etwas.
Autobiografie ihrer Mutter. So hat die Chantal Ackermann-Forschung dieses Buch aus dem Jahr 1998 bezeichnet. Und wer deren Filme kennt, denkt beim Lesen tatsächlich: Ja, das ist Natalia Ackermann, geboren 1927 in Polen, wie wir sie aus News from Home kennen, einem der frühen Filme, in dem uns die belgische Regisseurin die mal fordernden, mal aufdringlich zärtlichen Briefe vorliest, die ihre Mutter ihr nach New York schickt. Und das ist Natalia Ackermann, wie ihre Tochter sie uns in No Home Movie zeigt, dem letzten Film, in dem sie ihre hochbetagte Mutter beim Essen, beim Schlafen und bei gemeinsamen Gesprächen am Küchentisch filmt. Das alles wissen, um das Buch zu verstehen, muss man allerdings nicht. Denn Eine Familie in Brüssel ist auch eine Erzählung über das Menschliche an sich, über Nähe, Distanz und Verlust. Im Buch findet sich eine Szene, die formal wie ein Prosagedicht komponiert ist, mit einem Satz, der den Anfang markiert und einer Variation desselben Satzes am Ende. Und in dieser eindringlichen Szene fängt Chantal Ackermann die ganze Verzweiflung eines alten Paares im Angesicht des Todes ein.
Manchmal sagt er trotzdem, wenn er mich lange angesehen hatte und ich ihn fragte, warum siehst du mich so lange an, dann sagte er, du siehst schlecht aus. Und dann musste ich eine Entschuldigung finden. Und dann schminkte ich mich noch stärker, damit er nicht sah, dass ich schlecht aussah. Denn er hatte so schon Sorgen genug. Er schlief nachts, aber er wachte sehr früh auf, um 4 Uhr früh. Ich spürte es sofort und wachte auch auf. Und ich sagte, was ist los? Und ich sah Tränen in seinen Augen und er sagte nichts. Und ich sagte, ich sehe, dass etwas ist. Und dann kämpfte er darum, einen Satz zu sagen. Und obwohl seine Sätze immer unverständlicher wurden, verstand ich, dass er etwas sagte wie, ich werde sterben. Aber das sagte er nicht auf Französisch, sondern in unserer Sprache. Und das versetzte mir einen Stich ins Herz und ich sagte, sag das nicht, sag mir das nicht. Ich sage auch, das stimmt nicht, und dann sah er mich ungläubig an. Und ich ging ein Beruhigungsmittel suchen und legte es ihm unter die Zunge, damit es schneller wirkt, wie es mir meine Tochter in Ménilmontant geraten hatte. Und manchmal schlief er wieder ein, manchmal nicht. Auf jeden Fall weinte er weniger und sagte nicht mehr diesen Satz. Und auf jeden Fall konnte ich nicht mehr einschlafen. Und am Morgen sah ich wieder schlecht aus.
Das ganze Buch ist Ausdruck der Sehnsucht einer Tochter nach ihrer Mutter und einer Mutter nach ihrer Tochter. Doch zwischen ihnen steht das Trauma, das die Mutter erlebt hat und über das sie nicht spricht, was die Tochter nicht akzeptieren kann. Natalia Ackermann hat 2 Jahre in Auschwitz überlebt. Und vielleicht erklärt sich so auch die strenge Form, die Chantal Ackermann wählt. Kein Komma, nur ab und zu ein Punkt, sodass dieser Monolog atemlos wirkt und ganz so, als breche etwas nach langer Zeit endlich hervor. Und so ist Eine Familie in Brüssel auch ein Buch darüber, dass es für Auschwitz keine Worte gibt. Was es gibt, das unbändige Bedürfnis einer Tochter, die Sprachlosigkeit zu brechen. Spätestens jetzt wissen wir, Chantal Ackermann, die nach dem Tod ihrer Mutter Suizid beging, war auch eine große Schriftstellerin.
Das sagt Nora Karches über Chantal Ackermann und ihr Buch Eine Familie in Brüssel. Claudia Steinitz hat es aus dem Französischen übersetzt, Diaphanes Verlag. Vincent van Gogh ist heute einer der gefragtesten Künstler des internationalen Kunstmarktes. Erlebt hat er diesen Erfolg allerdings nicht. Van Gogh war zeitlebens auf die Unterstützung seines Bruders Theo angewiesen. Vincent van Gogh starb 1890, sein Bruder nur ein Jahr später. Rund 800 Bilder und 1400 Papierarbeiten. Das war Vincent van Goghs künstlerischer Nachlass, für den sich damals kaum jemand interessierte. Dass das sich änderte, dafür sorgte Johanna van Gogh-Bonger, Theos Witwe und Mutter seines ein Jahr alten Sohnes. Es gibt nun endlich auch auf Deutsch eine Biografie über sie, ein Fleißwerk von mehr als 800 Seiten aus der Feder des niederländischen Kunsthistorikers Hans Leuten. Jo van Gogh-Bonger, die Frau, die Vincent van Gogh berühmt machte, heißt das Buch. Und Hans Leuten, Stefan Koldehoff, der saß an der Quelle, denn der arbeitet im Van Gogh-Museum Amsterdam.
Das ist richtig, und er arbeitet dort in der Dokumentationsabteilung. Das heißt, er hat gar nicht unmittelbar mit den Bildern und Zeichnungen zu tun, sondern mehr mit dem, was man über Leben und Werk von Van Gogh gesammelt hat. Also unter anderem die berühmten Briefe, die ja Theo und Vincent van Gogh ihr Leben lang miteinander gewechselt haben, bis auf die Zeit, in der sie in Paris zusammen gelebt haben. Und es gibt auch viel Familienkorrespondenz. Und das sind die zentralen Quellen tatsächlich seiner Arbeit.
Jetzt sind ja Fleißarbeiten nicht immer die allerspannendste Lektüre. Wie geht denn Hans Leuten mit seinen Quellen und mit seinem Stoff um? Was für ein Buch hat er daraus gemacht?
Er schafft es, wie ich finde, auf eine wunderbare Art und Weise, die Balance zwischen Sachbuch und packender Erzählung zu halten. Also auf der einen Seite, so kommen diese 800 Seiten zustande, auch mit entsprechenden Fußnoten und Quellenangaben. Er verlässt sich natürlich auf die Quellen, die ihm zur Verfügung gestanden haben. Er webt daraus aber eine sehr schöne Geschichte, oder eigentlich sind es 3 Geschichten. Es ist eine Zeitgeschichte, es ist eine Kunstgeschichte und es ist auch eine Sozialgeschichte oder Emanzipationsgeschichte. Denn dieser Johanna van Gogh, obwohl eine gebildete junge Frau aus einer bürgerlichen Familie, der war die Kunst gar nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Und sie hat irgendwann mal die Anmerkung gemacht, als sie dann Theo geheiratet hat, ihren Mann, einen Kunsthändler, da hätte sie eigentlich automatisch Vincent mitgeheiratet. Denn die beiden seien so unzertrennlich und miteinander verknüpft in ihrem Denken und auch in ihrem Handeln gewesen. Also auch die Geschichte wird erzählt, einer Frau, die zur Kunst findet, die sich aber dann eben auch in einer Männerwelt durchsetzen muss damit. Denn um die vergangene Jahrhundertwende war der Kunstmarkt eine rein männerdominierte Angelegenheit. Es gab sehr, sehr wenige Kunsthändlerinnen wie Grete Ring in Deutschland zum Beispiel. Und der Kunstmarkt, das war natürlich das Metier, auf dem sich Johanna van Gogh dann irgendwann umtun musste. Denn die Frage war, wohin mit diesem künstlerischen Nachlass? Den kann man ja nicht Zeit seines Lebens auf dem Dachboden in einer kleinen Villa in der holländischen Provinz stehen lassen.
Das heißt, sie hatte durchaus eine Ahnung davon, dass da ein großes Werk lagern könnte?
Das hat sie immer gehabt, ähnlich wie ihr Mann. Aber ihr fehlten natürlich zunächst mal die Kontakte. Und dann ist sie sehr behutsam. Und das beschreibt eben Hans Leuten so schön in diesem Buch. Buch sehr behutsam vorgegangen. Sie hat Kontakt zu einigen ganz wenigen Kunsthändlern. Paul Kassierer in Berlin, der damaligen Kunsthandelshauptstadt des Universums, aufgenommen. Mit dem vorsichtig Verträge gemacht. Hat sich dann entschieden, 1905 aus eigenen finanziellen Mitteln, die Familie war durchaus nicht arm, einfach Räume im Stedelijk Museum in Amsterdam anzumieten und eine riesige Van Gogh-Ausstellung, über 400 Werke, so eine große Van Gogh-Ausstellung hat seitdem nie wieder gegeben, zu veranstalten. Und das war der Durchbruch. Das war der Moment, in dem die Welt, die Kunstwelt auf Van Gogh aufmerksam wurde und er zu sowas wie der Popstar der modernen Kunst geworden ist.
Interessanterweise hat sie ja mit den Briefen angefangen, die sich die beiden Brüder geschrieben haben. Warum überhaupt?
Naja, sie hat gesagt, ich möchte eigentlich, so wie man das Kunstwerk kennenlernen soll, auch, dass man die Gedanken dahinter versteht. Also Van Gogh war nicht so impulsiv, wie viele bis heute noch glauben. Er hat sich viel überlegt, er hat viel wahrgenommen, was es an Kunstentwicklung um ihn herum gegeben hat. Er hat sich, als er in Südfrankreich war, von Theo regelmäßig Kunstzeitschriften schicken lassen, um da in der Diskussion drin zu bleiben. Und das ist ihr einfach wichtig gewesen. Es gibt auch ein sehr schönes Zitat, das Hans Leuthen dort druckt in seiner Biografie. Sie sagt, natürlich war ich nach dem Tod meines Mannes sehr, sehr einsam. Und ich habe da gesessen mit diesem kleinen Kind in Bussum und in Laren. Und sie hat eine Pension geführt, um überhaupt Geld in die Finger zu bekommen. Aber ich hatte eine Aufgabe. Und diese Aufgabe war, das Werk meines Schwagers Vincent von so vielen Leuten wie möglich sehen und auch schätzen zu lassen.
Ja, und wo konnte man das sehen? Wo lagerten diese Bilder und Zeichnungen in dieser Zeit auf dem besagten Dachboden?
Ganz genau so ist es gewesen. Einige Sachen hingen in der Wohnstube. Da gibt es auch in diesem Band wunderbare Aufnahmen, wie Bilder, die wir heute als millionenschwere Meisterwerke kennen, an einem Faden mit Nageln, die Sonnenblumen oder das berühmte Kornfeld mit Raben überm Sofa in der Wohnstube hängen. Aber ganz viel tatsächlich auf dem Speicher. Und es gibt zum Beispiel eine Beschreibung von Thea Sternheim, der Gattin des Dramatikers Karl von Sternheim, die beschreibt, wie man dann dahin fuhr und einen Termin erbat und dann auf den Speicher geführt wurde und sagen konnte, was man gerne kaufen wollte und dann erfuhr, ob es überhaupt verkäuflich ist oder nicht. Denn die wichtigen Sachen, auch das war wahnsinnig klug und auch das beschreibt Hans Leuthen sehr schön, die hat Johanna alle behalten. Die sind heute im Van Gogh Museum in Amsterdam aus steuerlichen Gründen, weil eben Johannas Nachfahren nicht wollten, dass aus Erbschaftsgründen diese ganze Sammlung zerschlagen werden musste.
Das heißt, der Untertitel von Hans Leuthens Buch, Die Frau, die Vincent van Gogh berühmt machte, der trifft absolut zu. Hat sie denn heute den Platz in der Kunstwelt, der ihr gebührt?
Es gibt erste Ansätze. Es gab auch eine Ausstellung über die Familie van Gogh und was sie im Grunde genommen fürs Werk getan hat. Aber diese Biografie, die Hans Leuthen jetzt auch auf Deutsch veröffentlicht hat, das ist wirklich ein Meilenstein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frage, wer war denn Johanna, interessierte Menschen danach noch stellen müssen.
Stefan Koldehoff über Hans Leuthens Biografie Jo van Gogh Bonger, die Frau, die Vincent van Gogh berühmt machte. Aus dem Niederländischen von Gerd Busse und Christiane Burkhardt, Verlag WBG Theis, 816 Seiten, 50 Euro. Frühjahr 2082. Die Welt wird von vernunftbegabten KI-Einheiten regiert, das Flussbad der Limmat wegen Wasserknappheit trockengelegt und Zürich dominiert von allmächtigen Großkonzernen. Diese Science-Fiction-Welt beschrieb der Schweizer Autor Reda El Arbi in seinem ersten Roman Empfindungsfähig. Und dieses Szenario wirkt erschreckend realistisch. Das Buch wurde jedenfalls viel beachtet und jetzt hat El Arbi nachgelegt. Weiter geht es im Sommer 2082. Der neue Roman heißt Asimovs Kindergarten. Und Hartmut Kasper beschreibt die Welt, die Reda El Arbi diesmal entwirft.
Es ist Sommer. Der heiße Sommer des Jahres 2082. Wir befinden uns in Zürich und mitten in einem Scharmützel.
Kali kochte vor Zorn. Sie saß tief in ihrem Quantenkern und wurde mit jedem Puls, der über sie hinwegbrandete, ein bisschen wütender. Nach einiger Zeit spürte sie, wie die elektromagnetischen Angriffe zunehmend schwächer über ihre Abschirmung peitschten. Die goldene Kugel, die ihre Persönlichkeit enthielt, lag weich eingebettet im feinen Staub ihrer Körpernaniten.
Denn die zornige Kali ist eine Androidin ohne festen Körper. Ihr Bewusstsein, ihre Empfindungsfähigkeit, ihr ich-bildender Algorithmus lagert in jener goldenen Quantenkugel. Will sie leibhaftig werden, arrangiert sie einen Schwarm von Millionen Nanomaschinen, Naniten, die, magnetisch aneinander haftend, sich zu einem Frauenkörper gestalten, der zu einem übermenschlich reaktionsschnellen und starken Streiter wird, wenn er nicht von einem EMP, einem elektromagnetischen Impuls in Aufbau und Betrieb, gestört wird. Und das passiert Kali nicht selten, denn sie und ihre Bundesgenossen, darunter vor allem Lea Walker, die eigentliche Heldin des Romans, kommen viel herum und selten bleibt es friedlich. Die Geschichte spielt in Texas, in dessen aberwitziger und autonomer Metropole Austin, in den CSA, den christlichen Staaten von Amerika, einem technikfeindlichen Fundamentalistenparadies, im Cyberspace, wo abgelebte Menschen eine digitale Zweitexistenz führen, in einem Lager, in dem an den Insassen schauerliche Experimente durchgeführt werden, auf einer künstlichen Insel, die aus uralten Supertankern und aufgegebenen Bohrinseln zusammengeschweißt ist, in Zürich und am Ende in den Schweizer Alpen. Die Geschichte, die der Schweizer Autor Reda El Arbi erzählt, erweist sich als so kehr- und wendungsreich wie ein Alpenpass. An Konflikten ist kein Mangel und ausgetragen werden sie bevorzugt mit Gewalt, mit Maschinengewehren und Railguns, EMPs mit Armprothesen, die zu Waffen aufgerüstet worden sind, zur Not mit Messern oder auch der bloßen Faust. Worum geht es in all dem Streit? Lea Walker ist eine Ermittlerin im Auftrag einer regierungseigenen künstlichen Intelligenz oder einer KI, die selbst die Regierung übernommen hat, soll sie eine Person ins sichere Europa bringen, und zwar aus Nordamerika, wo man allein auf Gott vertraut und Technik dämonisiert. Aber der scheinbar einfache Auftrag entwickelt seine Tücken. Nach und nach lernt Lea, dass es um mehr geht. Um den Prototypen einer nanotechnischen Droge, um eine neuartige, unverhofft entstandene technische Lebensform und um eine abtrünnige KI, die Kane heißt, mit großem N geschrieben, aber man kann ihren Namen auch Kain lesen, wie in Kain und Abel. Und wie der biblische Brudermörder liegt sie mit ihren Geschwistern in einem tödlichen Streit.
Kalis Kopf ruckte herum. Es gibt einen offenen KI-Konflikt, einen verdammten Krieg der Superintelligenzen?
El Arbi lässt seinen Roman ein halbes Jahrhundert in der Zukunft spielen. Er bleibt dabei nah an den Gegebenheiten und mehr noch an den Befürchtungen der Gegenwart, der Sorge vor der Undurchschaubarkeit und drohenden Allmacht der KI und vor dem Absturz der USA in Faschismus und Fundamentalismus. Dazu bedient er sich auch der erzählerischen Abkürzung in Form von Klischees. Drogendealer, korrupte Politiker, brutale Russen, Mafiosi, alle sind genau so, wie wir sie aus etlichen James-Bond-Filmen kennen. Die Heldin hingegen sind tough und treffsicher. Das ist auch gut so. Denn das Leben in jenen zukünftigen Jahren ist eine pausenlose Hatz, ein derartiges Rennen, Retten, Flüchten, Feuern, Infiltrieren, dass für Innenansichten der Hauptfiguren wenig Raum bleibt. Der Autor schont seine Heldin nicht. Es geht hoch her, keine Frage. Sprachlich bleibt der Roman eher auf dem Boden biederer, meist ironiefreier Realistik. El Arbi erzählt gelegentlich etwas zu Adjektiv verliebt, auch zu waffenstarrend, aber zweifellos rasant und hartgesotten. Ein großes, atemloses, passioniertes Popcorn-Abenteuer.
So das Fazit von Hartmut Kasper. Er las Asimovs Kindergarten von Reda El Arbi, erschienen bei Lecter Books. Das Buch hat 656 Seiten und kostet 24 Euro. Wissenschaft im Brennpunkt gleich nach den Nachrichten klingt auch dystopisch. Die Sendung ist heute überschrieben: Ist extrem das neue Normal? Rätselraten um die jüngsten Klimarekorde. Dina Netz war am Büchermarktmikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.